Digitale und soziale Transformation.
Zur Chance.
Entwicklung, experimentell betreiben.
Motivation.
Optimierung.
Neurowissenschaft.
Hinterm Horizont
Programm geht's
weiter.
Gewohnheiten.
Erfolg.
Change. Leadership. Rechtssicher.
Hybrides Kanban entwickeln.
Prozesse.
Klarheit.
Organisationskultur.
Scrum. Innovation. Kanban für jeden nutzbar
Zusammenarbeit.
Machen.
Besser werden.
Licht ins Chaos bringen.
Zuhören.
Der Gelbe Raben Podcast. Transformation ins Ohr geflüstert. Heute zum Thema Integration. Mein Name ist Barbara Brüning und ich habe heute Michael Wieland zu Gast. Michael ist selbst Autist und mich interessiert dabei insbesondere auch die Frage, ob es über die besonderen Fähigkeiten, die Autisten mitbringen, noch andere Vorteile haben kann, einen Autisten im Team zu haben. Hallo, herzlich willkommen Michael zum Gelbe Raben Podcast.
Hallo Barbara.
Ich freue mich, dass ich mit dir heute über Integration sprechen kann. Das ist ein Thema, bei dem du aus eigener Erfahrung und sehr gut Auskunft geben kannst und deshalb würde ich dich da gerne als Experten ansprechen, wenn das okay ist für dich.
Gerne, also die Frage, ob man das jetzt Integration nennt oder Inklusion.
Genau.
Das ist ja auch so ein großes Thema. Was ist denn eigentlich das Wort dafür?
Wie würdest du es denn nennen?
Naja, das Thema Inklusion hat natürlich immer ein bisschen den Beigeschmack, oh, es geht hier um Behinderte. Von daher finde ich den Begriff Integration schon deutlich schöner. Na gut, ich selber habe ja einen Schwerbehindertenausweis, von daher gehöre ich ja auch zu der Gruppe, die eigentlich unter das Schlagwort Inklusion fällt. Aber letztendlich sehe ich mich ja auch nicht als behindert, sondern ich habe ja besondere Fähigkeiten, die es halt schwer machen, mich zu integrieren in die Gesellschaft. Und von daher, ja, hänge ich natürlich immer so ein bisschen dazwischen, zwischen den Stühlen an der Stelle.
Okay. Vielleicht erklärst du uns mal, was das für besondere Fähigkeiten sind?
Naja, also ich bin Autist, also mir fehlen gewisse Filter. Dadurch sehe ich unglaublich viele Details. Und das führt dazu, dass ich sehr, sehr gut Muster erkennen kann. Das heißt, ich sehe Muster schon, bevor andere sie sehen, beziehungsweise manchmal sehen auch andere gar keine Muster darin. Das ist sozusagen der positive Teil und der negative Teil ist, ich sehe halt auch sehr in Details. Das heißt, mir fällt es schwer, Gesichter vernünftig zu deuten, weil ich alle Details in dem Gesicht erkenne und alle Muskeln, die sich bewegen, aber eigentlich nicht, freut sich die Person oder ist die traurig? Also dieser Blick, ja, für solche gefilterte Themen geht halt dabei ein bisschen verloren. Und das ist halt so die Frage, bin ich jetzt behindert oder habe ich nur eine andere Begabung, von der es sich lohnen würde, die eben auch in ein Team, in ein Unternehmen zu integrieren? Mhm. Und da wird ja oft auch gesprochen, wenn man von Inklusion spricht, dass man eigentlich sagt, naja, geht es darum, jetzt Schwerbehinderte wirklich auch zu ermöglichen, am Arbeitsleben teilzunehmen oder geht es eben darum, Fähigkeiten zu nutzen. Und wenn ich mich so angucke, bin ich eher in dem zweiten Feld unterwegs, was so mein persönlicher Schwerpunkt ist, weil ich halt auch sehr viel mit den sogenannten hochfunktionalen Autisten zu tun habe. Das klassische Beispiel ist ja Sheldon aus der Big Bang Theory, der ja unglaubliche Fähigkeiten hat, aber es halt nicht schafft, alleine zum Friseur zu gehen. Und also von daher, er integriert werden muss in eine Gruppe, sodass auch da die Wirkung entfaltet. Und ich glaube, das ist so mein Thema eben, wenn wir auch jetzt, wenn wir ja gesagt haben, was ist eigentlich der Begriff? Also den Begriff Inklusion würde ich eher sagen, wenn man zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer ermöglicht, eben zur Arbeit zu kommen und eben nicht die Hindernisse aus dem Weg stellt. Der Rollstuhlfahrer selber ist ja nicht besser oder schlechter wie jeder andere Mitarbeiter. Und in meinem Fall geht es mir mehr eben um das Thema so Fähigkeiten auch zu nutzen, die ansonsten gar nicht da sind. Also auch eine Diversität in ein Team reinzubekommen. Jeder Rollstuhlfahrer würde sich jetzt beschweren und sagen, nein, natürlich bringt der auch eine Form von Diversität rein, weil eine Achtsamkeit auch entsteht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was halt beide Begriffe sicherlich verbindet an der Stelle, dass man, wenn man Unterschiede sichtbar macht und Unterschiede in ein Team reinbringt, dadurch auch einfach auch Sichtbarkeit erzeugt und damit plötzlich Themen besprechbar werden. Mhm. Und auf der anderen Seite halt geht es mir halt auch ganz stark um das Thema eben auch Fähigkeiten zu sehen, die sonst so untergehen. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem ich dann auch diese Begrifflichkeiten sortieren würde. Mhm.
Das heißt, du siehst als in erster Linie die Fähigkeiten, die du hast, die andere nicht haben, die du in ein Team bringst und wodurch du zu einer Bereicherung für ein Team wirst.
Ja, und gleichzeitig natürlich auch zu einer Schwierigkeit. Also, weil es natürlich manchmal auch dem Team was nimmt. Also, ich schaue auf ein Problem drauf, weiß sofort, okay, so und so, das wird gehen, das wird nicht funktionieren, so und so werden wir es machen. Aber letztendlich muss man manchmal auch die Gruppe ja selber irgendwo den Weg finden. Und man darf ja nicht gleich die Lösung eben präsentieren. Manchmal geht es ja auch darum, dann sowas zurückzuhalten und dann in einen Teamprozess zu kommen. Und das macht es halt so, ja, macht es so individuell und so schwierig zu sagen, ja, das ist genau so oder das ist das Richtige. Weil ich selber halt natürlich auch merke, es ist halt nicht nur ein Mehrwert, den man schafft, wenn man anders ist, sondern man schafft natürlich auch Reibung, man schafft ein Problem. Also zum einen anderes Verhalten, andere Geschwindigkeit, also das ist an ganz vielen Stellen erzeugt sowas natürlich auch Reibung und das macht nur Sinn, wenn die Diversität auch Nutzen bringt an der Stelle. Also eben, ich würde mal sagen, in einem Team, was Buchhaltung macht, was relativ klar strukturierte Aufgaben hat, die abzuarbeiten sind, macht Diversität riesige Probleme, weil sie halt nur Reibung erzeugt, aber eigentlich nicht den Mehrwert. Wenn es darum geht, eine kreative Idee zu bekommen, dann ist das super. Weil dann natürlich auch einfach diese Befruchten, Achtsamkeit wird auf andere Punkte gelegt, es kommen neue Ideen rein, dann natürlich auch zum Fruchten kommt.
Da ist Reibung sozusagen auch wertvoll, oder?
Da ist Reibung wertvoll, genau, weil das Einbringen also von Diversität erzeugt halt immer Reibung. Und problematisch wird es, wenn die Reibung zu groß wird. Also ich denke da an meine Promotionszeit. Ich habe das Fach gewechselt, das heißt, bin von den Mathematikern zu den Ingenieuren gewechselt, war also da Außenseiter, bin auch von Schwaben weggezogen, also von Württemberg weggezogen ins Ruhrgebiet. Also auch da kulturell, ich war in einer anderen Lebenssituation. Ich hatte zu der Zeit schon ein Kind. Die anderen größtenteils hatten jetzt gerade irgendwie Partnerschaften erst angefangen. Das heißt, da waren ganz viele. Und dazu kam noch, ich bin Autist, die anderen nicht. Das heißt also, da waren dann ganz viele Reibungspunkte. Und dann wird es auch eigentlich nur noch Reibung. Also da war das dann wirklich schon so ein Punkt, wo man sagen muss, ich habe so viel Diversität an der Stelle reingebracht, dass eigentlich sozusagen nur noch Reibung war und eigentlich kein Mehrwert mehr. Weil dann auch Kommunikation schwierig wurde an vielen Stellen. Also da hat mir einer ein Problem geschildert und ich so, ja, ist doch kein Problem, so und so, habe das kurz aufgemalt. Und die kamen ein halbes Jahr später auf mich wieder zu und haben gesagt, naja, war es schön, dass du das gemacht hast, aber erst nachdem du es jetzt zum dritten Mal erklärt hast, war uns jetzt klar, was du da am Anfang uns aufgeschrieben hast. Also schon weil dann die Kommunikation auch schon so weit weg war, weil also man keine Basis mehr gefunden hat. Also da ist sozusagen, geht es halt auch darum, wie viel Diversität bringe ich rein? Und Diversität gibt es auf vielen Ebenen, also von so dem Klassiker Mann-Frau, also von Geschlechterdiversität reinzubringen in ein Team, über fachliche Diversität, mein Thema natürlich als Autist, dann die Neurodiversität, also anders funktionierende Gehirne, gibt es natürlich auch ganz viele. Also auch Diversität ist ja nicht nur ein Begriff, sondern es geht ja eigentlich darum, wie viele Unterschiede bringe ich rein und sind die wertvoll? Also so klassisch ein gesellschaftliches Thema, sexuelle Ausrichtung ist ein großes Thema, aber letztendlich, ja, kann man Unterschiede reinbringen in Team, nur welchen Mehrwert schafft es? Also auch da ist eigentlich die Frage, wie manage ich auch Diversität? Also wie kriege ich eigentlich diesen Dreh, dass ich eben sozusagen das richtige Maß finde und das auch ausbalanciere? Weil letztendlich ist halt ein ganz wichtiger Punkt auch das zu besprechen.
Du bist auch darauf angewiesen, dass das Team deinen Mehrwert erkennt und schätzt, oder?
Jein. Also ich glaube, der Mehrwert, der gibt sich relativ schnell von alleine, weil wenn ein Team jemand merkt, okay, oh, das kann der besonders gut und der ist schnell und dann spare ich mir Arbeit, weil es sind meistens die Sachen, die einem ja selber schwerfallen, die dann anderen leicht fallen. Also das heißt, dass den Mehrwert reinbringen ist weniger das Thema. Das größere Thema ist sozusagen, dass die Kosten reinzubringen, also diese Reibung. Also ich tue mich zum Beispiel sehr schwer mit Ironie und mache manchmal ganz komische Witze oder verstehe Witze nicht und habe auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Intonation, das heißt, ich bin manchmal sehr laut auch. Das heißt also, das gibt natürlich auch eine gewisse Stimmung auch, wenn man sich unterhält, gerade wenn man Smalltalk macht, dann erzeugt es manchmal Schwierigkeiten und das sind ja sozusagen diese Reibungsverluste, also diese Mehrkosten, die man reinbringt. Und ich glaube, diese Mehrkosten zu thematisieren, das ist das viel Wichtigere. Und da merke ich halt an mir auch, also ich habe erst vor gut 4 Jahren meine Diagnose bekommen, das heißt, Davor wusste ich nicht, dass ich Autist bin. Und entsprechend konnte ich das auch gar nicht so thematisieren. Und seitdem ich die Diagnose habe und ein Punkt habe, wo ich sagen kann, ja, hier, das bin ich, das sind meine Themen und die auch klar benennen kann. Weil vorher war immer so, ja, irgendwie, er ist halt anders, er ist halt komisch, aber was es genau ist, war halt immer nicht so ganz klar. Und dieses Benennen können und ins Gespräch bringen, also auch wieder Thema Reibung, also es kostet natürlich Arbeit, jemanden, der diversitär ist, in ein Team reinzubekommen, weil es muss geklärt werden, was heißt denn das, was bedeutet das? Ich arbeite ja bei Auticon, also eine Firma, die ausschließlich Autisten beschäftigt, mit dem Ziel eben, die in den Arbeitsmarkt zu bekommen, also ganz viele sind vorher eben arbeitslos. Und wir bringen halt auch ganz viele Themen dann rein. Also so der Klassiker ist, wenn wir einen Autisten haben, der dann in ein Team reinkommt und dort auch vor Ort ist, auch die Anforderung an den Arbeitsplatz. Also dadurch, dass sie ja alle so Filterschwäche haben, die sich auch immer unterschiedlich ausprägt, haben halt auch sehr viele die Schwierigkeit, dass wenn Leute vorbeigehen, wenn Geräusche sind, dass sie so sehr schnell ablenkt, dass sie eigentlich nicht mehr arbeitsfähig sind. Das heißt, die brauchen einen sehr ruhigen Arbeitsplatz. Man kennt es aus den IT-Firmen, da sind ja sehr viele beschäftigt, da sitzen ja auch alle mit ihren Mickey-Mäusen auf den Ohren, also mit ihren Kopfhörern, die geräuschdämpfend sind, eben auch, um sich so abzuschotten. Also das haben die Autisten mit reingebracht in die Unternehmen und viele merken, ja, boah, das ist total angenehm, weil auch ein neurotypischer Mensch kann sich besser konzentrieren. Nur wenn man jemanden hat, der eben sagt, ich habe Schwierigkeiten damit, bei mir muss man darauf achten, weil sonst kann ich gar nicht mehr arbeiten, ist es plötzlich auch besprechbar zu sagen, ja, Mensch, mir hilft das auch. Oder ich habe auch einen Arbeitsplatz, der irgendwie nicht angenehm ist und der mich stört bei meiner Konzentration. Das heißt also, auf der einen Seite müssen Dinge besprochen werden, auf der anderen Seite macht es Dinge besprechbar. Und das ist natürlich so ein Double Bind, der sowohl eben Nutzen als auch Kosten in gewisser Weise ist. Und der muss aber halt auch gut gemanagt werden. Und das ist, glaube ich, so das wichtige Thema. Also es sind sozusagen mehrere Faktoren, die da reinspielen. Also zum einen das eigene Bewusstsein. Also ich muss ja wissen, was sind denn meine Themen? Also ich muss auch sozusagen eine Selbstreflexion an der Stelle gehen. Und wie bringe ich denn so Integration so von Leuten hin? Das heißt also, ich muss auf der einen Seite sie eben auch coachen, zu sagen, okay, wie schaffst du es, dich selbst zu verstehen? Also da ist eben die Führungskraft als Coach sehr, sehr stark gefragt. Mhm. Und auf der anderen Seite auch als Organisator, weil auch man muss natürlich gucken, also zum einen muss man das Ganze dann auch in das Team bringen, auch in die Kommunikation. Also man muss den Raum schaffen, dass das besprochen wird und natürlich auch schauen, was will ich denn eigentlich haben? Also wie diversitär will ich mein Team aufstellen? Also weil je mehr ich reinbringe, das hatte ich ja vorhin schon, desto mehr Reibung erzeuge ich auch. Und es gibt halt so einen Punkt, wo man sagen kann, da ist der Kosten-Nutzen-Punkt erreicht. Und man sagt, jetzt erzeugt es nur noch Reibung und nur noch mehr Sprechen, aber es bringt keinen Wert mehr. Und auch da immer sozusagen diese Balance zu halten, wie viel bringe ich denn davon auch rein in mein Team? Auch sozusagen so die dritte Fähigkeit, die man braucht dann, wenn man als Teamleiter eben ein etwas diverseres Team aufstellt. Managementmäßig ist das eine riesige Herausforderung.
Ja, ich finde es spannend, dass du das so siehst. Also ich dachte, ja, dass du praktisch sagst, wenn der Mensch nicht genug Gewinn bringt, nicht genug Nutzen bringt für das Team und die Reibungsverluste größer sind, dann hat es keinen Sinn. Ist es so?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen sagte ich ja, wenn ich jetzt gerade, wenn ich, also wenn man nach Künef hingehen würde, also einfache Aufgaben hat, also Aufgaben, die man ja relativ gleich klar optimieren kann, die klar strukturiert sind, wo man eigentlich weiß, wo man hin will. Da würde ich gucken, möglichst wenig Diversität drin zu haben, weil ein Team, was sehr homogen ist, einfach das rennt schnell los, ohne nach rechts und links zu gucken. Also Tätigkeiten, die klar vorgegeben sind, würde ich immer sagen, Leute, holt euch keine Diversität rein. Wofür? Wenn ich jetzt sage, okay, oh, ich muss eine Idee haben, wie ich jetzt so ein Haus baue, dann braucht man wieder Kreativität. An dem Punkt ist plötzlich, ja, da muss ich schauen, wie viel bringe ich denn da rein? Und das Erste, was man jetzt, wenn man einen klassischen Hausbau anguckt, reinbringt, ist natürlich erstmal eine fachliche Diversität, indem man sagt, okay, ich habe hier meinen Maurer und ich habe meinen Architekten, die dann vielleicht sich auch unterhalten. Und der eine weiß, wie man zusammenbaut, der andere hat so grundlegende Ideen, wie Räume zusammengehören. Das heißt also, da bringt man sozusagen die Fachlichkeit dann rein. Das ist so ja eine der ältesten Formen, wie man Diversität reinbekommt, also indem man eben sich fachlich spezialisiert. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ganz viele andere Sachen dazukommen. Also wenn man mal international schaut, das Thema Autismus ist jetzt, also gerade in England, auch sehr, sehr gehypt, weil man auch einfach erkennt, da kann man noch Potenziale heben, wo man einfach auch nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch Qualifikationen, die man vorher nicht hatte. Also man kann plötzlich Lösungen erzielen, die vorher nicht möglich waren. Mhm. Und das ist natürlich dann wiederum hochgradig interessant auch für Unternehmen.
Du hast vorhin von Neurodiversität gesprochen. Gibt es da noch andere Neurodiverse außer den Autisten, die so nützlich sein können oder die solche Fähigkeiten haben? Also im Allgemeinen ist, glaube ich, hauptsächlich Autismus bekannt.
Ja klar, das ist so, glaube ich, so die auffälligste und auch, glaube ich, die größte Gruppe, was es angeht. Was natürlich mit reingehört, ja, wenn man immer von dem Spektrum spricht, so an der anderen Seite ist das Thema ADHS, was ja auch eng damit verknüpft ist. Wenn ich jetzt mal so sagen würde, der klassische Autist, so wenn man ihn, ja, es ist schwer, weil ich kenne viele und ich muss sagen, die sind alle so unterschiedlich. Dem Autist wird eher zugeschrieben, so naja, ist so ganz klar strukturiert, guckt auf jeden Fehler, ist extrem genau. Und dann sozusagen auf der anderen Seite ADHS, also die Hibbeligen, die ständig neue Ideen haben, also die unglaublich kreativ sind. Und wenn man sich mal anschaut, auch so in der Weltgeschichte herumschaut, das sind natürlich, wenn ihr sagt, die Gewinner von naturwissenschaftlichen oder mathematischen Preisen, also Nobelpreis, Fields-Medaille etc., fast alles Autisten im Musikbereich, dafür dann wiederum sehr, sehr viele ADHSler, die einfach auch diese Ideen und die Kreativität auch nochmal mit reinbringen. Also das ist so die zweite große Gruppe, die ich jetzt auch so zum Thema neurodivers kenne.
Es gibt ja auch viele Behinderungen, die nicht damit einhergehen, dass Menschen irgendwas besonders gut können, wenn man jetzt einfach besonders langsam ist oder schlecht logisch denken kann.
Entdeckung der Langsamkeit, sehr schönes Buch.
Ja, ich kenne das ja.
Langsamkeit als große Kompetenz, also von daher.
Okay, die würdest du auch als große Kompetenz bezeichnen?
Ja, natürlich. Jetzt habe ich natürlich gerade den Namen nicht parat, das ist ja wieder peinlich. Es gibt da einen berühmten Mathematiker, der eigentlich hinter Einstein die Relativitätstheorie sehr stark vorangetrieben hat. Und dem wurde nachgesagt, dass er extrem langsam war im Verstehen und auch sehr, sehr viel nachgefragt hat. Mhm. Und letztendlich, aber halt, als er es dann verstanden hatte, dann einfach auch konnte und entsprechend auch ein unglaubliches Wissen dadurch hatte. Also indem einfach dieses langsame Aufnehmen, aber auch das in eine Tiefe gekommen ist. Von daher finde ich, mit dem Begriff langsam ist echt schwierig.
Ja, vielleicht ist es gerade deshalb ein guter Begriff, weil ich kann dir da durchaus folgen, dass Langsamkeit ein großer Gewinn sein kann. Gleichzeitig kann ich mir eben auch vorstellen, dass die Reibungsverluste bei jemandem, der sehr langsam ist, auch hoch sind. Nicht? Das Team will vorwärts, drängt nach vorne, will irgendwie Deadlines einhalten und da ist dann jemand, der ganz langsam nochmal nach den Grundlagen fragt. Nicht? Das kann natürlich auch schon den einen oder anderen an die Decke bringen. Ne?
Ja, aber wenn ich jetzt mal das klassische Team anschaue, wird ja immer gerne von dem Begriff der Bedenkenträger gesprochen. Also die Menschen, die jetzt, wenn so ein Team anfängt zu laufen, und sagen, hey Leute, habt ihr aber an das gedacht und jenes und ich bin mir unsicher, haben ja da eine wichtige Funktion, weil Teams, die immer losrennen, sind ja extrem gefährlich. Weil die rennen ja auch, die rennen in jede Falle ja in gewisser Weise. Ja. Also das heißt, also ich brauche ja, also auch da brauche ich ja eigentlich, ich würde sagen, so eine menschliche Diversität, also wo der Typus unterschiedlich ist, um genau sowas zu verhindern. Dann nehmen wir doch mal das Geschlechterthema. Da wird ja klassischerweise gesagt, reine Männerteams sind völlig unkritisch. Also sprich, wenn die sich erstmal auf was geeinigt haben, dann sagen die, das ist so und laufen weiter, auch unabhängig von der Realität, weil sie eben nicht mehr drauf gucken, weil sie so in der Selbstbestätigungsmodus sind. Das passiert natürlich auch bei gemischten Teams, nur bei reinen Männerteams passiert es häufiger. Also reines Männermanagement, die ganzen Insolvenzen sind ja oft diese Klicken, die sich da einfach irgendwo verrannt haben und den Bezug zur Realität verloren haben. Also das ist ein ganz häufiges Thema. Könnte jetzt das Gegenteil nehmen, reine Frauenteams neigen zur Selbstzerfleischung, weil man halt sehr, sehr kritisch gegeneinander wird. Ideal ist es eben halt, das auszugleichen. Also auch da diese Diversität auszuhalten und zu sagen, ja, wir bringen da unterschiedliche Sichten rein und auch das muss natürlich gemanagt werden. Also dass es eben diese Reibung dann auch nachher positiv wird.
Wie ist das, wenn du in ein neues Team kommst? müssen die Leute immer sofort wissen, dass du Autist bist? Oder sagst du das immer? Und fragst du, ist das okay? Oder gehst du davon aus, dass das angenommen wird? Wie gehst du damit um?
Naja, also Autismus ist genetisch. Von daher würde mal sagen, wenn jemand reinkommt, der im Rollstuhl ist und sagt, hey, ich sitze im Rollstuhl, wird auch keiner sagen, nee, geht nicht. Weil das ist ja nichts, was man irgendwie an- oder ausschalten kann, sondern das ist halt so, wie ich bin.
Ja, ich meine, weil du vorhin gesagt hast, dass du das auch noch gar nicht so lange weißt.
Also ja, klar sage ich das, weil es ein ganz wichtiger Teil von mir ist und auch von dem, wie ich denke, wie ich kommuniziere. Es ist sozusagen die einfachste Art, sozusagen so eine erste Idee dem anderen zu geben. Dreimal im Kreis drehen und dann kommen wir da so langsam ran. Nee, also eine Freundin, die habe ich für geholfen, als sie sich gescheiden hat lassen. Und sie hatte auch, wir hatten immer den Spruch, ja, sie mag mich nicht, weil ich nett bin. Und ich glaube, das fasst es sehr, sehr gut. Also ich kann relativ klar die Sachen auf den Punkt bringen und auch so Nachdenken anregen, aber nett sein ist halt nicht meine Kernkompetenz.
Okay, dann muss man es, glaube ich, anders betonen. Also sie mag dich nicht, weil du nett bist, sondern weil du bist. Das Nettsein ist nicht der Grund, weshalb sie dich mag, sondern vielleicht deine Klarheit.
Genau. Und ja, und ich glaube, ich habe ja auch da viel geholfen und da sie auch auf dem Weg ein Stück begleitet. Und also ich hoffe mal, dass ich das habe, also dass ich ihr geholfen habe. Und es ist aber halt auf meine Art und Weise. Und die ist halt, ja, die ist anders.
Mhm. Kannst du denn umgekehrt auch Kritik einstecken?
Weil jemand, der so wie ich eine große Klappe hat, provoziert natürlich auch an der Stelle. Da ist wiederum auch wichtig, dass ich klar ist, dass ich Autist bin, weil ich Kritik, also ich nehme erstmal Sachen sehr direkt, wie sie ausgesprochen wurden. Also ich höre wenig Zwischentöne. Das heißt, wenn jemand Kritik äußert, gehe ich erstmal davon aus, das ist etwas die Person will mir etwas auf der sachlichen Ebene mitteilen. Und weniger auf der Beziehungsebene, weil ich höre erstmal auf die Sachebene. Und dann schaue ich mir das an und denke so, ja, machst du das wirklich falsch? Und fange an nachzudenken, ob ich die Kritik auf der sachlichen Ebene so annehme und sage, oh ja, das musst du anders machen. Und dann fange ich an zu denken und ärgere mich manchmal, ja Mist, das machst du wirklich falsch. Und Leute, die mich nicht kennen, tun sich ganz schwer, weil sie denken, boah, der ist total aggressiv, wenn an ihm Kritik geübt wird. Dabei ist es so, dass ich die sehr, sehr mir zu Herzen nehme. Und auch da wieder Kommunikation. Ich habe halt Schwierigkeiten, an der Stelle sozial kompatibel meine Gefühle auszudrücken. Also es wird als Aggression empfunden, was eigentlich ein Ärgern über sich selber ist. Und das muss man dann auch hinkriegen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, beim Tanzen halte ich mich sehr zurück, wenn ich eine Tanzstunde habe, wenn ich übe, weil wenn ich so einen Schritt mache und denke so, boah, den kriegst du einfach nicht hin, dann fange ich manchmal an, ich ärgere mich und fange an zu hüpfen und weil ich denke so, boah, das kann doch nicht sein, dass du es nicht hinkriegst. Und das empfinden andere als sehr, sehr aggressiv.
Und die beziehen das schnell auf sich, vermute ich.
Ja, und vielleicht bin ich auch zu laut und ich weiß es ja gar nicht. Also ich weiß nur, dass ich gemerkt habe, ich ecke da an und ich habe in so Situationen halte ich mich extrem zurück, weil ich weiß, also sonst, das ist nicht gut sonst.
Interessant. Ich finde interessant, dass du überhaupt tanzt. Ich erinnere mich an einen Rain Man, den du ja wahrscheinlich auch gesehen hast.
Ja, das ist so der Klassiker.
Genau. Und der hatte, glaube ich, große Schwierigkeiten mit Tanzen.
Der hatte, was viele Autisten haben, große Schwierigkeiten mit Berührung. Also bei Auticon ist es auch so, es gibt niemand einem die Hand. Weil wir haben viele Kollegen, denen es wirklich körperliche Schmerzen richtig verursacht, wenn die berührt werden. Bei mir ist es jetzt so, ich habe eine Asperger-Hochbegabung mit Hyperaktivität, um den vollständigen Begriff zu nennen. Das heißt, ich habe sehr stark dieses Hyperaktive dabei und Hyperaktive, auch ADHSler, sind eher so wie die wie Down-Kinder, also die sind sehr, 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 sehr berührungsintensiv und das ist halt sozusagen die beiden Extreme. Also meine Psychologin meinte zu mir, wenn jemand, wenn so ein Reiz extrem auf einen einwirkt, also wie jetzt eben in dem Fall ja Berührungen, die ich also viel, viel intensiver wahrnehme wie andere, dann hat der Körper sozusagen zwei Möglichkeiten, mit umzugehen. Das eine ist vermeiden, also zu gucken, gar nicht mehr berühren, oder ständig berühren. Also sprich sozusagen einen dauerhaften Pegel zu erreichen. Also das sind eben sozusagen die beiden, das eine nennt man dann ADHS, das andere nennt man Autismus an der Stelle. Also es ist sozusagen nur eine andere Strategie, mit demselben umzugehen. Von daher, ich gehöre zu den Touchy-Leuten. Ich habe auch ich organisiere so einen kleinen Stammtisch und da nehme ich auch alle in Arm, die sich nicht wehren. Ich sage auch immer, du musst mir sagen, dass du nicht in Arm genommen werden willst, ansonsten wirst du. Das ist so mein Umgehen damit. Auch da wieder kommunizieren, wichtig, ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen. Ich sage immer den Leuten, mir tut das gut und ich nehme alle in Arm, die sich nicht wehren. Und solange das alle wissen, können die Leute dann sagen. Das ist dann, ich sage dann immer, die Leute, die stört, die aber nichts sagen, das ist dann deren Problem. Das muss man dann irgendwo für sich ja auch dann so, da habe ich meine persönliche Grenze gezogen.
Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, du kämst mit einer Gebrauchsanweisung daher.
Ja, Anleitung für mich selbst als Konzept fand ich total spannend. Also die Idee war, da ging es gar nicht um, in dem Fall gar nicht um Autismus, sondern ging um ganz normale Teams, dass man so eine Art Steckbrief entwickelt, wo so die wichtigsten Fakten überein sind. Und gerade wenn man häufig wechselnde Teams hat, dass jeder so einen Steckbrief hat und immer wenn sozusagen das Team neu zusammenkommt, wird dieser Steckbrief hingepinnt, ob jetzt elektronisch oder real, und man erzählt kurz, was es eigentlich dann heißt und was für einen die wichtigsten Sachen sind. Und da eben auch die Idee zu sagen, naja, man macht auch das, die gleichen Überschriften, also dass man so so ein kleines Schema hat, dass man, wo sich auch jeder zurechtfindet, indem man sowas auch dann reinbringt. Also von daher, ich glaube so, wir machen das viel zu wenig, glaube ich, dass wir Anleitungen über uns selbst in die Gruppen geben, weil wir ja immer wieder mit neuen Menschen zu tun haben und jeder ist anders. Also ja, ich bin vielleicht nochmal anders, aber ich glaube, auch du hast so deine Eigenarten, wo man sagt, ja, das ist, es macht die Zusammenarbeit einfacher, wenn man die vorher weiß. Wäre jetzt mal so eine Behauptung.
Ja, natürlich. Ich glaube, das trifft bestimmt auf jeden zu. Auf Zwischentöne hören, ja, auf den Tonfall hören. Das sind ja alles schon Dinge, die auch Nähe und Abstand, Distanz regeln. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man natürlich sehr explizit werden. Und das gehört ja auch schon zu den Regeln, die man sehr, sehr früh schon in Schule versucht, den Kindern beizubringen, dass man vorher schon so eine Art Distanzregler, Nähe-Distanzregler einbaut.
Ich glaube aber, wichtiger, wie zu sagen, diesen Regler ist das Sich-Selbst-Bewusstsein. Also das eigentlich zu wissen, wie viel Nähe und möchte ich denn eigentlich? Und das dann auch in eine Kommunikation zu bringen, sagen, hier ist meine Grenze, bitte halte die ein. Weil die ist ja auch, also das Gemeine ist ja, die Grenze gerade bei Nähe ist ja nicht nur bei jedem Menschen individuell, sondern die ist ja auch noch von meiner Situation her. Also sprich, wenn ich jetzt gerade Stress hatte, bin ich vielleicht mehr oder weniger von Nähe. Das ist ja auch, das ist dann noch individuell unterschiedlich. Das heißt, meine Tagesform hat da einen ganz großen Einfluss. Und das alles mitzunehmen und in irgendwie auch nicht nur in die Kommunikation bringen, natürlich auch in das richtige Maß der Kommunikation. Weil wenn wir uns nur noch über unsere Grenzen unterhalten, dann irgendwann sind wir nicht mehr produktiv.
Genau. Deshalb funktioniert es ja, sagen wir, in der Regel in Teams über solche Dinge wie Gesichtsausdruck, Stimme heben, Körperhaltung. Und die Neurotypischen reagieren unbewusst eigentlich darauf. Bis auf Extremfälle, wo es mal nicht funktioniert, weil der Stresslevel extrem hoch ist. Oder, keine Ahnung, weil eine Person extrem gestresst ist, das bringt das aus dem Gleichgewicht. Aber viele Teams brauchen ja niemals über sowas zu sprechen und es funktioniert wunderbar.
Jein, also das glaube ich jetzt gar nicht mal so. Sonst gäbe es nicht so viele Veranstalter für Team-Events, wo man irgendwie mit Erlebnissachen, also irgendwie gemeinsames Floß bauen, irgendwie etc. Teambuilding macht. Also auch da ist, glaube ich, auch in normalen Teams ist, glaube ich, dann ein riesiger Bedarf an, wie tickt der andere, wie passen wir zusammen? Also auch da, also wenn man uns die Phasen von Morming, Forming, Storming, Performing sich anschaut, das sind ja riesige Prozesse, die da auch ablaufen, wo es einen Austausch gibt. Also ich glaube, auch da ist, dass ich in einen Modus komme, wo ich sage, ich kann gut mit dem anderen arbeiten. Auch da braucht es, glaube ich, Zeit und Arbeit für. Und nicht nur, das läuft nicht nur nebenbei, sondern ich glaube, dafür muss sich auch bewusst Zeit genommen werden, sonst fällt da ganz viel unter den Tisch. Also gerade so, was Befindlichkeiten angeht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Und was glaube ich, ein ganz wichtiger Thema ist in Teams, ist, die kommen ja oft mit verschiedenen Interessen zusammen. Also weil die werden zusammengewürfelt und für den einen ist irgendwie dieses Projekt, in dem man da gerade steckt, ein Karrieresprungbrett. Der andere fühlt sich da drin abgeschoben. Der dritte hat irgendwie, boah, das Thema hat mich schon immer interessiert, da wollte ich eigentlich rein und. Das heißt also, ich hab da auch ganz viele, im Englischen sagen ulterior motives, also versteckte Ziele und Motive. Und die müssen ja auch offengelegt werden. Und deswegen ist, glaube ich, da Arbeit immer enorm wichtig. Und Neurotypische sagen zwar immer, sie machen so viel so nebenbei und durch Intuition, aber letztendlich, sag mal ganz frech, so viel mehr kommt dabei eben auch nicht raus. Also auch die müssen arbeiten und müssen auch bewusst dran arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du mehr möchtest als nur so ein Minimum-Level an Funktionalität, sondern wirklich, sagen wir mal, das Beste aus dem Team rausholen, sich gemeinsam weiterentwickeln, die Stärken von jedem hervorbringen, dann ist das, glaube ich, wirklich nicht möglich, ohne dass man über solche Dinge spricht und das rausholt.
Ja, und du arbeitest doch, glaube ich, mit Ehepaaren viel. Also das ist ein sehr, sehr stark gebildetes Team sozusagen, was aber über die Zeit dysfunktional wurde. Also wo man einfach aufgehört hat, diese Arbeit. Also auch da sieht man, diese Arbeit ist ja nicht fertig, nur weil man irgendwie das einmal gemacht hat, sondern die muss man ja leider nur, wenn es länger geht, auch immer wieder machen.
Viele Paare erleben die erste Zeit, bevor sie Kinder haben, dass es intuitiv und ohne Sprechen funktioniert. Da ist so eine Harmonie und so ein Verständnis und das erscheint ihnen als ganz natürlich. Und wenn sie dann heiraten und Kinder haben, dann plötzlich ändert sich alles, ne? Weil sie neue Aufgaben haben, weil sie Stress haben, weil sie neue Rollen haben. Und dann schlägt das irgendwie nach hinten aus, dass sie sowas nie thematisiert haben bisher.
Ja, und wie oft wird in einem Unternehmen thematisiert, dass man eine neue Rolle hat, eine neue Aufgabe, dass sich die Rahmenbedingungen ändert? Also nehmen wir doch nur mal das Thema Digitalisierung.
Genau.
Wie vielen Leuten wird eigentlich nicht vernünftig kommuniziert, was Digitalisierung für ihren Arbeitsplatz für Auswirkungen hat? Und entsprechend ist da eine riesige Angst bei vielen. Ich würde sagen, so viel ändert sich meistens gar nicht, weil meistens muss sich eigentlich nur das Management ändern. Was aber das gerne wiederum abschiebt, da ist auch, das sind, glaube ich, da ist eine riesige Diskrepanz, was Kommunikation angeht. Also die Themen, die du gerade ansprichst, finde ich, kann man 1:1 in jedes Unternehmen packen und landet sofort ein Treffer.
Ja, selbstverständlich, genau. Das ist vor allem eben, wenn du sagst Änderungen, ne, was macht das auch menschlich mit mir, wenn ich plötzlich was anderes machen soll, ja, wenn ich vor neuen Herausforderungen stehe, ja, welche Ängste ruft das hervor, welchen Neid vielleicht auch, weil mein Kollege irgendwie eine andere Aufgabe übernimmt und bekommt oder mir jemand anders nebendran an den Nachbarschreibtisch gesetzt wird, ja, was passiert da alles auf der Beziehungsebene, auf der menschlichen Ebene, ja, das ist klar, und die meisten haben es überhaupt nie gelernt, darüber zu sprechen.
Ja, und das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man so ist wie ich. Also ich bin als Autist so auffällig, ich muss darüber sprechen.
Du musst darüber. Du bringst diesen Faktor rein, dann muss man es thematisieren. Und das ist gut.
Genau, und das Müssen ist auch ein echtes Asset. Also es hat mal einer der Kunden gesagt, irgendwie wir hatten, da war auch ein autistischer Kollege bei denen, und der meinte, vorher hatte ich Programmierer, jetzt habe ich Menschen. Also weil dieses Erzwingen von Kommunikation hat so viel verändert in dem Team. Wobei man auch sagen muss, wenn man sagt, vorher waren sie Programmierer, jetzt sind sie Menschen, sagt es auch viel, wie der Blick vorher auf die Mitarbeiter war. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, was da natürlich auch mitschwingt. Aber ich glaube, das ist vom Bild her schon, glaube ich, ganz gut, weil vorher konnte man das einfach verschweigen, weil man macht es einfach nicht. Man durfte das totschweigen, und wenn so jemand da ist, wo das gemacht werden muss, dann schafft das einen unglaublichen Raum. Und manchmal glaube ich, das ist sogar noch viel größerer Mehrwert wie alles andere, also wie die Fähigkeiten, die man einbringt, dieses Erzwingen, über gewisse Themen zu sprechen.
Das ist ein tolles Schlusswort, Michael. Wir sind schon weit über die Zeit, und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr produktiv und sehr, sehr schön geworden. Richtig, richtig wertvoll. Früher hatte ich Programmierer hier sitzen, jetzt sitzen da Menschen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.